hat bei mir natürlich, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Man kann sich nicht bei einer Mahlzeit hinsetzen und jetzt habe ich Hunger und jetzt ist sie und dann ist so, sondern das geht einfach über ein paar Monate hinweg, dass man das halt einfach auch merkt. Und das war so spannend für mich zum Sehen und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann merkt, ich kann meinem Körper voll vertrauen.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zu einer neuen Episode Bits & Bobs Brunch Club. Heute eine ganz besondere Folge, wollte ich schon wieder sagen. Irgendwie teaser ich meine Episoden immer so an. Aber es ist tatsächlich eine sehr besondere Folge. Ich bin zu Gast bei der Sophie, Sophie Hartz. Kennt man sie auf Instagram, ist eine Kollegin und gute Freundin von mir und wir sprechen heute über einige Themen, die sie ohnehin auch sehr viel auf Instagram behandelt und die ihr einfach super wichtig findet und einfach auch mit ihr durchbesprechen wollt, weil ich finde, dass sie das so cool und authentisch auch auf ihren Kanälen kommuniziert. Erst einmal hallo an dich, liebe Sophie, freut mich, dass wir heute sprechen.
Ja.
Hey, vielleicht gleich mal am Anfang, wirst du dir einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du, was machst du?
Hallo, ich bin die Sophie, ich bin 31 Jahre alt, ich komme ursprünglich auch aus Oberösterreich, genauso wie die Eva, bin aber mittlerweile schon seit 10 Jahren in Wien und mittlerweile auch schon seit 6 Jahren hauptberuflich Influencerin, ist ganz weird, ist schon richtig lang und ja, ich versuche auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen Wohlfühlort sein, sprich dafür über Selbstakzeptanz, Anti-Diet, ja, mentale Gesundheit, das sind so die wichtigsten Themen auf meinem Account. Und ja, ich glaube, über das werden wir halt auch ein bisschen plaudern.
Genau, deswegen sind wir halt da. Ich finde, wie gesagt, dass die Sophie das total toll kommuniziert und thematisiert. Das sind alles wichtige Themen, über die Gott sei Dank immer mehr, aber auch, finde ich, oft einmal nur viel zu wenig in der breiten Masse gesprochen wird und ja, aber total wichtig sind, weil sie trotzdem irgendwie, also ich kriege das oft einmal im Freundeskreis mit oder auch auf Social Media, dass es ja trotzdem irgendwie ganz viel Menschen beschäftigt und man immer irgendwie dann nur für sich so ist in diesen Themen und du holst das einfach vor den Vorhang und sprichst das ganz offen an und bist da auch selber sehr transparent, weil du besprichst diese Themen nicht nur, sondern hast ja selbst auch eine Eating Disorder hinter dir, mit dir, auf deinem Weg. Willst du einfach mal kurz erzählen, wie das bei dir damals begonnen hat oder was so diese Anfangspunkte bei dir da waren?
Ja, voll gern. Also mentale Gesundheit ist irgendwie so ein Riesenthema, ja. Und bei mir hat das irgendwie, also ich habe schon, glaube ich, ich war 12 oder 14 zum ersten Mal eine Therapie-Sitzung gehabt, damals mit einem Jugendpsychologen, weil es mir irgendwie eine Zeit lang nicht so gut gegangen ist, weil ich ziemlich gemobbt worden bin, wie ich in der Unterstufen war. Und ja, vor allem, wenn ich jetzt heute so zurückdenke, ich bin mir mit dem so alleine vorgekommen und ich bin mir einfach vorgekommen wie der weirdeste Mensch, dass ich mit 14 muss zu einer Therapeutin gehen und irgendwie, ich habe nur mit meinen Eltern drüber geredet, logischerweise, ich habe das kaum erzählt, weil das war mir voll unangenehm. Und ja, dann habe ich halt auch Anfang von meinen 20er eine ziemlich starke Depression und eine Essstörung entwickelt. Und das ist dann irgendwann aber so weit gegangen. Ich habe dann zwar schon eine Therapie gemacht in Wien und habe versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber dann war ich auf Auslandssemester und dann hat sich das eigentlich nur mehr verschlimmert. Und wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, also es muss jetzt irgendwas passieren und ich habe mir dann tatsächlich auch einfach ein halbes Jahr vom Studium, ich war eigentlich kurz vorm Fertigwerden, also mir hat eigentlich nur mehr ein Semester gefehlt, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr, also irgendwann ist der Punkt gekommen, vor allem, weil man einfach eine Essstörung hat, du kannst körperlich irgendwann nicht mehr. Und es war dann bei mir irgendwann so weit, dass ich mir dachte, okay, nein, aus, ich muss jetzt was machen. Und dann war ich im Wagner-Jaurek in einer ambulanten Betreuung über 6 bis 8 Wochen, wo ich halt wirklich Da habe ich einfach ein Studium pausiert, habe einfach alles pausiert, soziale Kontakte pausiert und war einfach 6 Wochen quasi in der Therapie, wo ich jeden Tag von 8 bis 5, glaube ich, war ich im Wagner-Jaurek und habe dort Therapien gehabt, Gruppentherapien, Einzeltherapien und ja, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ja, heute kann ich total einfach über das reden, aber es war auch damals schon, dass ich gemerkt habe, es war ja auch klar, ich kann das nicht für mich behalten, damals im Studium. Also es haben dann alle meine Freunde auch gewusst, weil es, also einfach sehr Sophie weird, war einfach für ein halbes Jahr weg. Ja, also
wenn man plötzlich
war,
von heute auf morgen weg ist.
Ja. Und dann habe ich das auch kommuniziert. Und nachdem eigentlich, also ich war danach weiterhin in Therapie, mal mehr, mal weniger, aber danach schon eigentlich war ich viel offener damit, aber eher nur in meinem Freundeskreis, nicht auf Instagram. Und wie ich dann auf Instagram angefangen habe, war ich jetzt, glaube ich, noch nicht direkt auf die Idee gekommen, über das zu reden. Ich meine, da hat es ja, also Anfang, wie wir angefangen haben mit Instagram und Blogging, hat es ja auch noch keine Instagram-Stories gegeben und das einfach so in einem Post auszuschmeißen, wo, weißt du, alles immer so perfekt kuratiert war und alles so weiß wie möglich.
Alles geweißelt.
Ja, genau, alles geweißelt und dann hat man irgendwelche Pinterest-Sprüche drunter geklopft und da hätte es einfach auch, glaube ich, gar keinen Platz gehabt. Aber über die letzten Jahre hinweg habe ich da, glaube ich, auch mehr Selbstbewusstsein entwickelt, über das zu reden, weil ich es auch selber nicht mehr als Schwäche sehe für mich, sondern ich bin eigentlich voll stolz drauf, wo ich heute bin mit dem, was eigentlich alles war und dass mir die Therapie halt einfach so wahnsinnig geholfen hat und vor allem in den letzten 2 Jahren mit Corona und eben vor allem so viele Jugendliche, die halt wirklich auch, was ihre mentale Gesundheit anbelangt, so gelitten haben und es gibt mittlerweile ja auch so viele junge Mädels, die unter Essstörungen leiden, auch wiederum, was man mit Corona und aber auch Social Media irgendwie verbinden kann. Und deswegen ist mir irgendwie in den letzten paar Jahren auch umso wichtiger geworden, drüber zu reden und einfach auch zu sagen, es ist ganz normal, dass man in eine Therapie geht und es ist überhaupt kein Problem und es ist überhaupt nichts, das einem peinlich sein muss. Und ich bin immer der Meinung, Therapie kann jedem helfen und eigentlich sollte dann viel mehr Leute in Therapie gehen, weil viele Leute sind in Therapie, weil andere Leute nicht in Therapie gehen zum Beispiel.
Das ist ein guter Satz. Glaubst du, dass das auch sehr viel mit dem Alter zu tun hat? Also, dass du jetzt in, sage ich mal, deinen gefestigten 31 Jahren trotzdem da ganz anders drüber sprechen kannst, als mit, weiß nicht, wie alt du warst zu dem Zeitpunkt, wo es dir da besonders schlecht gegangen ist?
Ich glaube, war 21, 22, irgend sowas. Ja, bestimmt. Also ich bin natürlich mit 31, stellt man ganz anders im Leben als mit 22. Ich bin auch heutzutage, also heute auch viel selbstsicherer und ja, mir ist auch nicht mehr so schnell was peinlich, glaube ich. Also einfach auch, weil ich öder bin. Also es hat sicher auch mit dem Alter was zu tun, ja, mit Lebensweisheit und ja.
Ich finde, du hast vorher was sehr Gutes am Schluss gesagt, nämlich viele Menschen sind in Therapie, weil andere nicht gehen, die es wahrscheinlich brauchten. Ich habe einmal in einem Podcast was ganz Gutes gehört, da hat ein Psychologe darüber gesprochen, dass es ja eigentlich so schräg ist, dass die mentale Gesundheit ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren, damit es uns gut geht. Und tatsächlich aber trotzdem der Part der Gesundheit, um den wir uns im Alltag am wenigsten scheren. Weil es läuft halt einfach mit.
Ja.
Es ist halt nicht irgendwie so wie beim Zahnarzt oder bei der Gynäkologin, dass man halt so seinen Check-up einmal im Jahr oder so macht und das ist ganz Normales, sondern immer so ein Riesending. Also ich habe das auch erst letztens wieder im Freundeskreis mitbekommen, da hat eben Anne erzählt, dass sie halt überlegt, aus einem Thema heraus, wir sie einfach gerne ein bisschen psychologische Unterstützung suchen. Sie hat super vorsichtig ausgedrückt und am Tisch sind einige gesessen, die damit ganz offensichtlich noch nie irgendwie in Kontakt gekommen sind, die dann einen richtigen, also sie haben nichts gesagt, aber du hast denen so richtig angesehen, sie waren fast so, warum geht die jetzt in Therapie?
Ja. Ja.
Was ist leicht mit ihr, Orks?
Ja.
Ja. Anstatt, dass man so sieht, boah, vielleicht betreibt es einfach Prävention, weil es halt einfach ein mögliches Problem erkannt hat, frühzeitig, und der es halt gerne mit aufarbeiten will.
Ich bin auch lange Zeit eigentlich in Therapie dann gewesen, wie es mir schon viel besser gegangen ist. Aber einfach, man kann auch in einer Position, in der es einem besser geht, auch besser an Dinge arbeiten. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnert, wie ich so 21 war, 22, wie es mir da so richtig schlecht gegangen ist, wie ich da in dieser Depression und auch in dieser Essstörung drinnen war. Also ich habe auch dann eben Antidepressiva genommen, bevor ich überhaupt in diese ambulante Therapie gegangen bin, weil ich hätte auch nicht die Kraft gehabt. Ich hätte es gar nicht geschafft, weil ich war da einfach an einem Punkt, wo ich nicht mehr aufstehen wollte und weil ich habe einfach nicht mehr können. Und wenn ich zum Beispiel nicht diese Antidepressiva dann gehabt hätte, die mir da wieder mich auf ein Level gehievt hätten, dann hätte ich auch das gar nicht geschafft, an mir so zu arbeiten, dass mir danach wieder so gut gegangen ist. Deswegen finde ich auch wenn man gerade vielleicht nicht irgendwie sie depressiv fühlt oder vielleicht auch mit einer Essstörung ein Thema hat, sondern einfach, wenn man halt auch sein Leben richtig gut leben will, ist es gar nicht so schlecht, hin und wieder mit einem außenstehenden Menschen zu sprechen und der einem einfach ein bisschen anderen Input gibt, wie man so sein Leben so bewältigt. Weil, wie du zuerst gesagt hast, das läuft halt immer so mit und man schert sich eigentlich nicht drum, aber eigentlich ist es voll wichtig, dass man auf seine eigene mentale Gesundheit wirklich aufpasst, seine eigenen Grenzen zieht. Und ja, ich tue mir viel leichter, wenn ich da mal mit wem reden kann, der außenstehend ist, der einfach ja nicht alles, jede einzelne Geschichte und Verbindung weiß, auch mit anderen Menschen, sondern der einfach von außen einsieht und einmal sagen kann, hey, wieso nicht das oder das. Ich habe echt so viel augenöffnende Momente gehabt schon in meinen Therapien. Also ich bin auch zum Beispiel während der Zeit, wo ich in dieser ambulanten Therapie war für meine Essstörung, mir war nicht bewusst, warum die Essstörung eigentlich, wie ich da reingekommen bin. Und eigentlich war das erst 2 oder 3 Jahre später in einer ganz anderen Therapiesitzung, wie ich dann draufgekommen bin, okay, da ist mir dann wirklich ein Licht aufgegangen. Ja, das kann sein, dass das deshalb war, dass ich deswegen da hingekommen bin. Also es ist auch nicht immer gleich, man kann nicht immer gleich von vornherein sehen, warum Dinge so passieren oder warum es einem gerade so schlecht geht. Aber wenn man dann im Nachhinein drauf schaut, dann kann es einem bewusst werden. Und das war mir ohne die Therapie nicht bewusst worden. Und das hilft mir auch jetzt wieder für Prävention quasi, dass mir jetzt solche Dinge nicht mehr passieren.
Die Psyche ist einfach so komplex und ich finde es halt einfach so schade, dass oft einmal so fast laissez-faire halt einfach damit umgangen wird. Ich meine, das Thema Essstörung würde ich gerne nochmal ein bisschen durchbesprechen, weil ich glaube, dass das wirklich tatsächlich was ist, was sehr, sehr viele, vor allem auch junge Frauen betrifft. Mhm. Ich kenne in meinem Freundeskreis fast niemanden, der gar nie ein Problem mit dem Thema Essen hatte, tatsächlich. Ich würde jetzt sagen, dass ich persönlich nie eine krasse Essstörung gehabt habe, aber ich habe Kalorien-Tracking-Tools gehabt, meine Heidelbeeren abgezählt und wie eine Irre mich an Kalorienziele gehalten, die halt einfach sowas von unrealistisch waren, dass eigentlich die Tracking-App sagen hätte sollen, hey Eva, no, kann man nicht einstellen, dieses Ziel. Wie bist du da auch rausgekommen für dich, sage ich mal, im Alltag? Weil es ist, glaube ich, das eine, dass man natürlich auch mit der Therapie da ganz viel arbeitet, aber es gibt ja dann trotzdem immer wieder nur solche Trigger, die dann trotzdem im Alltag warten und wo man nur so mental irgendwie sich versucht, darauf vorzubereiten, aber es ist halt dann doch das echte Leben.
Also nach der Therapie damals, wie mir eben so mit 22, 23, wo ich wirklich so ganz eine arge Essstörung eben gehabt habe, ist es mir eigentlich voll gut damit gegangen. Ich meine, ich muss sagen, es war schon eine Challenge, weil du bist halt eben über diese 6 bis 8 Wochen in dieser ambulanten Therapie. Du hast keine äußeren Einflüsse, die da irgendwas machen, sondern du bist halt voll gefestigt und du redest die ganze Zeit mit deiner Therapeutin und dann wieder in das normale Leben, vor allem wie ich dann auch wieder zurück nach Wien gegangen bin nach meiner Therapie, das war schon am Anfang schwierig, aber da war ich dann schon sehr gefestigt. Aber jetzt rückblickend gesehen, habe ich dann hin und wieder auch wieder immer wieder diese Wege in diese Essstörung oder ja, eher gestörtes Essverhalten, nicht Essstörung mehr, aber eher so gestörtes Essverhalten auch immer wieder dahin zurückgefunden irgendwie, weil es halt einfach der Kopf versucht sie ja dann auch immer wieder in wohin zu flüchten, wo er sie auskennt. Also wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, wenn ich jetzt mental nicht so belastbar bin oder sehr unter Stress bin, merke ich sofort, dass bei mir das Thema Essen wieder viel einen größeren Stellenwert nimmt. Und das habe ich auch in den letzten Jahren auch immer wieder ganz stark auch beobachtet bei mir. Und was man jetzt wirklich eigentlich, also ich hätte in den letzten Jahren nie sagen können, ich fühle mich eigentlich geheilt unter Anführungsstriche, aber ich muss sagen, seitdem ich das intuitive Essen halt entdeckt habe und dort auch Coachings gemacht habe bei Ernährungsrevolution. Das ist die Isabel, die habe ich eh schon ganz oft auf meinem Instagram geschoutoutet, weil ich sie so toll finde. Habe ich bei ihr eben auch Ernährungstherapie gemacht und eigentlich seitdem würde ich sagen, dass ich sehr gefestigt bin in dem, wie ich mich ernähre und mir eigentlich nicht mehr sehr viel einreden lasse. Aber das hat jetzt auch noch mal ja, fast 8 Jahre dauert, dass ich sagen kann, jetzt fühle ich mich wirklich so, dass ich mir denke, ich glaube nicht, dass mir jetzt so schnell wieder was wieder da zurückwirft, aber über die letzten paar Jahre war das schon immer wieder Thema.
Essen ist ja eigentlich eines der schönsten Dinge der Welt. Mhm. Und wenn das so, ja, in Wirklichkeit auch verkompliziert wird im Kopf, dann ist das natürlich meistens eben nichts mehr Schönes, sondern was, womit man sich halt irgendwie dauernd beschäftigen muss, gefühlt. Also zumindest hat man halt einfach dauernd diesen Drang. Ich glaube, dass es halt, ja, intuitives Essen, ich bin ja auch totale Verfechterin davon, ist halt einfach, glaube ich, gut gesagt, wenn man es gelernt hat. Mhm. Ich glaube, für jemanden, der das gar nicht kann oder kennt, ist es halt wahnsinnig schwierig vorzustellen. Also ich habe das erste Mal über intuitives Essen, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gesprochen. Ich habe circa zu dem Zeitpunkt, so Ende 2017, Anfang 2018, allen Fitness-Apps, irgendwelchen Kalorien-Tracking, alles verbannt. Also alles gelöscht von meinem Handy und habe einfach für mich entschieden, na, mein Leben ist mir halt einfach mehr wert und habe halt auch das selbstständig geschafft. Jetzt glaube ich, dass das aber für ganz viele so schwierig ist, von da nach dort
von dieser Diätmentalität, die dir ja überall vorgelebt wird und überall eingetrichtert wird. Du brauchst ja nur irgendwo einen Fernseher auftragen und irgendeine Werbung oder irgendwelche Serien anschauen und überall geht es um irgendeine Diät oder wie du deinen Körper kleiner machst oder veränderst. Also du kommst dem ja auch gar nicht aus.
Gar nicht, null. Ich meine, ich glaube, dass ein richtiger Trend bemerkbar ist. Also sie wollen halt alle irgendwie in dieses Body Positivity Mindset, aber ich behaupte mal hauptsächlich deswegen, weil es halt momentan gerade im Trend ist, was ich halt immer auch ein bisschen schwierig finde. Mhm. Aber vielleicht, um zum intuitiven Essen zurückzukommen, was hat dir da persönlich am meisten geholfen? Ich finde, es ist immer so schwierig, das für andere Menschen irgendwie so greifbar zu machen, weil ich kriege oft auf Instagram, also tatsächlich ist der Blogbeitrag Intuitives Essen einer der meistgeklicktesten bei mir. Ich schreibe gar keine Blogbeiträge, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich glaube, seit 1,5 Jahren ist mein Blog quasi tot, aber der wird nur immer regelmäßig aufgegriffen. Und da kriege ich ja laufend Nachrichten, wo dann eben Leute schreiben, und jetzt mache ich aber gar nicht so viel dafür oder drumherum. Wie hat man das, also wie schafft man das? Wie kommt man zum intuitiven Essen? Und ich finde, das ist so eine Hammerfrage. Hast du da vielleicht das ein oder andere, was dir da geholfen hat, was man da weitergeben kann?
Also ja, also ich meine, ich habe es ja begleitend gemacht. Ich habe das nicht für mich von einem Tag auf den anderen einfach so entschieden. Ich habe einfach, bei mir war irgendwann der Punkt eben, das war jetzt vor 1,5 Jahren, ich habe wieder gemerkt, diese ganze Diät und dieses ganze Thema Essen ist so ein Riesending für mich und ich halte es nicht aus und ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr. Und dann ist eben die Isabel gekommen und ich habe dann die Ernährungstherapie angefangen. Und das hat mir, also da war es einfach gut, dass ich wen nebenbei gehabt habe, der mir halt einfach auch geholfen hat, diese ganzen Ernährungsmythen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate sind schlecht, einfach auch aufzuklären und einmal wissenschaftlich zu erklären, warum das einfach auch nicht stimmt und warum es nicht stimmt, dass Zucker generell schlecht ist für die. Und also dieser ganze Scheiß, der da halt auf Instagram vorgekaut wird und überall anders halt auch immer gesagt wird, dass das und das so ist. Und auch, ich meine ja auch, sämtliche Laien im Bekannten- und Freundeskreis plappern ja diese ganzen Sachen die ganze Zeit noch. Und ja, das hat mir voll geholfen, weil ich glaube, ich vertraue einfach der Wissenschaft voll und wenn mir wer irgendwie wissenschaftliche quasi Artikel zeigt, wo drinnen steht, dass Kohlenhydrate eigentlich gut für die sind und wichtig sind, auch wenn ich das während meiner Therapie damals mit der Essstörung genauso auch gehört habe, aber diesmal habe ich es anders aufnehmen können. Und intuitives Essen ist einfach Körpervertrauen für mich auch. Also das ist so das A und O. Du musst irgendwann da trauen, dass auf deinen Körper vertraust, dass er dir die Hinweise gibt, was er braucht und was er nicht braucht. Weil das Ding ist halt, wenn man halt aus so einer Diätmentalität auch irgendwie kommt, dann denkt man immer, oder bei mir war es halt immer so, ich kann meinem Körper eigentlich nicht vertrauen, weil wenn ich mich hinsetze und ich will essen, bis ich satt bin, funktioniert das nicht, weil ich einfach mein Sättigungsgefühl eigentlich nicht kenne und dann wieder drüber ist und dann ist man schlecht und deswegen funktioniert das nicht. Meinem Körper kann man nicht vertrauen. Aber das Ding ist halt, wenn ich ihm halt auch nicht dann was zum Essen gebe, wenn er eigentlich noch Hunger, also wenn er halt Hunger hat, dann kann das ja nicht funktionieren, weil er merkt ja, ich gebe ihm sowieso nie das, was er braucht. Auch wenn er mir quasi den Hinweis gibt mit, hallo, ich hab Hunger, dann sagt er mir natürlich auch nicht, hallo, es ist jetzt vorbei, weil mein Körper hat ja dann wiederum Angst, dass er dann wieder zu lang nichts kriegt. Also das war für mich so dieses Learning, ich muss meinem Körper einfach mal Vertrauen lernen und ihm auch was zum Essen geben, wenn er Hunger hat. Und wenn man das anfängt, dass man isst, wenn man Hunger hat, kann man auch irgendwann aufhören, wenn man satt ist. Und man erkennt dann auch das Sättigungsgefühl, wenn man wirklich einhorcht. Also das ist so spannend und das hat bei mir natürlich, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Man kann sich nicht bei einer Mahlzeit hinsetzen und jetzt habe ich Hunger und jetzt isse ich und dann ist so. Sondern das geht einfach über ein paar Monate hinweg, dass man das halt einfach auch merkt. Und das war so spannend für mich zum Sehen. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann merkt, ich kann meinem Körper voll vertrauen. Andererseits, was ich auch noch dazu sagen will, ist, eigentlich finde ich es immer voll doof, wenn man immer sagt, mein Körper sagt mir das, weil eigentlich das ist auch das, was die Diätmentalität ja irgendwie immer so probiert oder diese Diet Culture immer so probiert, den Körper vom Kopf, vom Mind irgendwie zu trennen und man dann irgendwie immer im Kopf sich denkt, mein scheiß Körper. Aber in Wahrheit, wir sind ja eins, also der Körper ist ja du und ich, wir sind ja unsere Körper und deswegen, das ist eigentlich auch immer voll wichtig, das heißt, wir müssen uns einfach nur selber vertrauen, dass man ja, wenn wir hungrig sind, essen und wenn wir satt sind, einfach aufhören können. Aber man muss einfach vertrauen, dass einem der Körper auch die richtigen Signale sendet. Und ich glaube, das macht man halt oft nicht, wenn man halt in irgendeiner Diät drinnen ist, weil dann sagt man halt, nein, es ist erst 16 Uhr, ich darf noch nicht Abend essen. Oder es ist erst 11, ich darf noch keinen Hunger haben. Und das waren so wirklich wichtige Learnings für mich, so einfach essen, wenn ich Hunger habe und das ist nicht jeden Tag gleich, weil ich bewege mich nicht jeden Tag gleich, ich schlafe nicht jeden Tag gleich, ich bin in einer anderen Phase von meinem Zyklus vielleicht an einem Tag, dann hat man mehr Hunger, man hat mal weniger Hunger, aber man muss trotzdem horchen, was man braucht.
Total und am Ende, du hast das so gut zusammengefasst, sind wir ein Team, also Mind und Body quasi. Und das kann man nicht voneinander trennen. Und das ist auch so fehlgeleitet, wenn man das versucht. Also man muss auch dieses Team schätzen und eben auch Vertrauen zum Körper aufbauen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber halt jedes Mal an Step ein bisschen mehr. Und dann, ich fühle mich total wohl mit dem, wie es jetzt ist. Ich kriege natürlich einmal wieder, also gerade wenn ich wieder mal ein bisschen darüber spreche, ganz offen, dann kommt oft einmal, also bei mir ist das einmal schon gar nicht möglich, weil ich lebe zum Beispiel in einer Beziehung, wo der Partner Frühmittagabend ist und dann muss ich mich da quasi danach richten. Das ist natürlich in einer selbstständigen Position auch nochmal wiederum leichter, als wenn man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet, wie viele meiner Freunde, die halt in der Früh essen müssen, weil dann kommen sie halt 7 Stunden nicht dazu und sie wissen, das nächste Mal, keine Ahnung, kann irgendwer wann erst am Nachmittag sein. Ich glaube, dass solche Faktoren natürlich einmal super schwierig sind und mitbedacht werden müssen, aber am Ende gibt's immer irgendwie Hilfestellungen und dann nehmen wir halt irgendwo was mit oder schau halt, dass ich halt für so einen Fall halt vorsorge, ohne dass ich mich wieder zu sehr in dieses Essen versteife, weil das hat man halt auch, also das ist von mir quasi auch Erfahrung, mir bringt es gar nichts, wenn ich mir schon die nächsten 5 Mahlzeiten denke.
Ja,
also wenn man, da ist man dann schon wieder viel zu sehr verkopft in dem, dass man sich halt schon wieder da und das und dann ist ich das da und dort, sondern dann, wenn ich Hunger habe, werde ich schon
irgendwo was finden.
Genau. Ja. Wir leben in Österreich und es geht's gut.
Ja.
Es gibt überall Essen. Es wird irgendwas geben, was meinen Körper und das Hungergefühl dann befriedigt.
Cool. Die Isabel, damals meine Ernährungstherapeutin, hat eben gesagt, weil ich habe das auch mal zu ihr gesagt, ich finde es manchmal so schwierig, eben zu essen, wenn ich noch nicht hungrig bin. Also das war eigentlich dann erst später, wo ich wirklich auch schon geschaut habe, dass ich eben immer auf meine Hinweise eben von meinem Körper horche. dass ich dann eben einmal gesagt habe, was tue ich dann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin jetzt dann 5 Stunden irgendwo beim Fotoshooting oder bei einer Content-Produktion und dann kann ich nicht gescheit essen und ich habe eigentlich vorher keinen Hunger. Und sie hat aber dann zu mir gesagt, intuitives Essen ist Selbstfürsorge und du sorgst für die, indem du halt vorher trotzdem schon vielleicht eine Kleinigkeit isst, weil du weißt, dass du hungrig wirst später und du einfach Energie brauchst. Ich meine, es wird jetzt keiner sagen, man soll zu viel essen, bis einem dann erst schlecht ist, nur weil man Angst hat, dass man dann nachher hungrig ist. Aber ich kenne ja meinen Körper und wenn ich jetzt wirklich übervoll bin in der Früh zum Beispiel, würde ich nichts jetzt frühstücken großartig, obwohl ich mir eigentlich fast immer frühstücken tue, weil ich merke, dass man das voll gut tut. Auch wenn es nur ein halber Apfel ist oder irgendwas. Einfach,
aber klein in der Früh?
Ja, ich brauche es echt. Ja.
Also ich habe tatsächlich für mich, aber das ist halt, da ist auch jeder Körper unterschiedlich. Ich nehme meistens eben mein Müsli oder eben ein Weckerl und dann eben mein Oatly-Aufstrich, den liebe ich, nehme meistens mit ins Büro oder es ist sogar schon im Büro. Und dann in der Früh brauche ich nur meinen Kaffee und dann werde ich meistens so zwischen 8 und 10:30 Uhr irgendwann hungrig. Mhm. Und das kann ich eben einfach nicht planen. Mhm. Und meistens bin ich dann im Büro und deswegen war sie, also auch Selbstfürsorge, da, um das vielleicht wieder aufzugreifen. Und da ist dann was da.
Ja.
Und auch was, was mir schmeckt. Und wo ich nicht extra wieder irgendwo hinrennen muss, weil ich will ja dann gern arbeiten, sondern ich bereite mir halt das dann irgendwie schon so vor damit.
Ja. Nein, ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Früh Sport mache, dann kann ich eigentlich nichts essen, weil da habe ich Angst, dass mir das dann zu viel im Magen liegt. Aber sonst, ja, ich stehe auf, mache mich fertig und dann tue ich eigentlich fast immer frühstücken. Das ist für mich jetzt einfach schon so die Routine. Aber wie gesagt, das ist dann halt auch oft, wenn ich wirklich gar nicht hungrig bin, ist halt wirklich nur eine Kleinigkeit und dann warte ich und dann werde ich meistens halt zwischen 10 und 11 nochmal hungrig und dann habe ich halt dann nochmal Frühstücksnack oder Frühstück nochmal ordentlich, je nachdem. Mhm. Aber ja, es ist spannend, was sich alles verändert, wenn man anfängt, dass man auf seinen Körper horcht. Das war wirklich mein größtes Learning eigentlich vom intuitiven Essen.
Ich würde gerne nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie du auch solche Themen auf Instagram ansprichst oder drüber kommunizierst. Vielleicht gleich mal mit einem konkreten Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das früher gemacht hast. Ich habe früher total viel so What I Eat in a Day gemacht. Und habe das dann tatsächlich auch damals, wie ich ja für mich begriffen habe, mich triggert das eigentlich voll.
Mm.
Mich triggert das total, einerseits, weil ich das Gefühl habe, ich muss den ganzen Tag so gut essen, damit ich das halt irgendwie auch so zeigen kann.
Mm.
Also bitte, wir sprechen da jetzt von einer Situation 2017 in etwa. Aber mich triggert das auch voll, wenn ich mir zum Beispiel zu dem Zeitpunkt habe ich mir viel solche YouTube-Videos angeschaut, wo ich mir gedacht habe, wie gibt's das? Mm. Ja. Und
aber ich hast du dann immer gedacht, wie gibt's das, die essen so viel oder wie gibt's das, die essen
wenig,
so wenig?
Wenig oft. Also die haben so wenig Hunger oder manchmal bei anderen wiederum haben wir oft gedacht, die super, super schlank sind, boah, wie können die das alles essen?
Mhm.
Also egal wie, so What I Eat in a Days haben mich eigentlich immer extrem getriggert. Also das war eigentlich nie was Positives, habe ich aber lange einfach auch für mich nicht so begriffen, sondern ich habe mir gedacht, ich hole mir daraus Inspiration.
Mhm.
Und das habe ich mittlerweile total aufgehört. Ich teile schon noch immer wieder Rezepte, wenn ich halt irgendwie merke, okay, keine Ahnung, oft einmal ist es halt das einzige Interessante, was ich am Tag mehr zeigen kann.
Ja, das ist ja immer, wenn ich irgendwas koche, kommen immer die Fragen, wie hast du das gemacht? Kannst du mir da ein Rezept geben? Voll. Und meistens ist es einfach nur irgendein Salat oder irgendein Eintopf, wo ich halt alles reinschmeiße, was halt gerade nur daheim
ist. Das ist so, bei Salat denkt man so, keine Ahnung, ich werde einfach eben in mir so sogar nachschauen und blüht, was
ja,
es genau war.
Ja, genau, was genau die Zutaten waren, weil man sich gar nicht mehr erinnern kann.
Voll. Ist bei mir genau das Gleiche. Aber selbst da ist es manchmal so, dass ich dann Nachrichten kriege, so, nimmst du dir dann eigentlich da noch eine zweite Portion, wo ich mir denke, boah, so eine überhaupt nicht wichtige Information für dich.
Mhm.
Also ich verstehe, woher das kommt.
Ja.
Aber ich glaube, es ist so schwierig, wenn man auf Instagram eben anfängt, sowas so für sich zu beziehen. Und ich habe das total aufgehört, aber du bist ja in deiner Kommunikation trotzdem auch wahnsinnig stark in dem, dass du halt einfach auch solche Dinge immer wieder aufgreifst und immer wieder auch zeigst, hey, ich finde zum Beispiel voll cool, dass du die in einem Reel einfach hersetzt und isst. Finde ich so geil. Um einfach auch
ja,
zu zeigen.
Ja, weil oft die Leute glauben ja dann auch, glaube ich, nicht, dass man isst. Also ja. Weil, ja.
Voll, voll, total. Wo man einfach auch zeigt, hey, das ist das Normalste der Welt. Der Körper braucht einfach Energie. Wie hast du da so Erfahrungen? Kriegst du dafür Nachrichten in die Richtung, so wie es ich jetzt auch gerade erzählt habe?
Ja, also zum Beispiel What I Eat in a Days habe ich selber nie gemacht, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe auch voll viel von diesen Videos immer geschaut, bis ich auch irgendwann draufgekommen bin, boah, das triggert mich total, das ist voll falsch für mich. Ich achte zum Beispiel in meiner Kommunikation total drauf, dass ich nicht jedes Essen sage. Also auf das schaue ich wirklich bei meinen Instagram-Stories. Ich sage maximal einmal am Tag, was ich esse. Mhm. Weil, ja, ich verstehe es bei dir auch. Man nimmt halt diese Sachen immer mit, weil es halt, das ist halt das, was man jeden Tag ein paar Mal macht und da kann man immer Content machen und wenn es einmal schön ausschaut.
Vielleicht, um es zu erklären, oft einmal sitze ich wirklich von früh bis spät einfach nur im Büro und das ist halt,
ja,
mein Highlight, es gibt nichts Spannenderes. Ich kann halt nur so einen Zeitraffer von mir vom Laptop machen. Und das ist halt einfach nicht spannend. Und dann denke ich mir, ach super, halt nur 5 Stories. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema. Aber hast komplett recht. Also ich meine, in Wirklichkeit durch das, dass man es halt dann auch wieder irgendwie von früh bis spät in der Story teilt, das ist ja dann auch wieder so eine Art What I Eat in a Day. Wobei ich das halt total verfälscht finde, weil oft einmal kommt dann eben zum Beispiel so eine Frage wie, ist das alles, was
du heute
isst
oder
hast du
gegessen?
Genau. Ja. So, na, auch noch 100 andere Dinge vielleicht, aber das zeige ich halt einfach nicht. Also wenn ich mir halt irgendwo einen Snack hole, dann zeige ich das nicht jedes Mal. Aber vielleicht, wenn man halt dann irgendwie wirklich so früh Mittag, abends oder mehrmals Essen zeigt, dann suggeriert das vielleicht, das ist das, was ich heute gegessen habe.
Ja, na, das finde ich eben dann oft problematisch. Also ich habe dieses Mindset jetzt gar nicht mehr, zum Beispiel, wenn ich mir andere Stories anschaue, dass ich auf das so achte. Ich meine, dieses aktiv so ein Reel oder ein YouTube-Video anzuschauen, What I Eat in a Day, würde ich nicht mehr machen. Aber bei Stories, wenn ich da durchklicke, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, auf das achte ich gar nicht. Aber bei mir schaue ich halt einfach drauf, eben weil ich auch schon, und ich glaube, das ist, weil ich halt auch sehr offen mit dem Thema Essstörung umgegangen bin, dass auch, also ich kriege auch hin und wieder so Nachrichten, Hast du heute nur das und das gegessen oder du schaust irgendwie schlechter aus, hast du abgenommen oder solche Sachen, was mich aber eigentlich total triggert und ich ich finde das voll unnötig. Warum muss man irgendwem was sagen, ob er abgenommen hat, zugenommen hat? Das ist einfach none of your business. Ich schreibe auf sowas auch nicht zurück, weil ich finde, das geht einfach auch keinem was an und man muss keine Körper kommentieren. Aber die Leute, glaube ich, machen sie dann irgendwie Sorgen manchmal. Und dann eben, wenn ich dann zum Beispiel, letztens habe ich mal ein Foto gepostet, dass ich beim Mäcki war und meine kleine Schwester hat sich Pommes bestellt und ich habe mir einen Cappuccino bestellt, weil wir waren auf einer Heimreise von einem Hotel. Und dann schreiben mir tatsächlich 2 Leute zurück, hast du nur einen Kaffee getrunken? Und ich denke mir so, ja, aber warum interessiert dich das? Du weißt ja gar nicht, was ich heute alles gegessen habe, warum ich jetzt vielleicht nur einen Kaffee, aber vielleicht habe ich auch einen Burger gegessen und der ist einfach auf dem Foto nicht drauf. Ich glaube, die Leute vergessen einfach manchmal, dass wir auf Instagram halt wirklich, ich meine, wenn es hochkommt, 5 Minuten von unserem Tag teilen. Und ich glaube, das war schon eine richtig lange Story. Aber das ist halt so ein kleiner Prozentsatz von dem Tag, den wir durchmachen. Und das darf man halt wirklich, und das versuche ich ja auf meinem Instagram-Account so oft auch zu teilen, dass man sie nicht mit dem vergleichen sollte und das auch nicht so verurteilen, beurteilen sollte, was andere Leute machen, weil du siehst halt nur so einen kleinen Bestandteil von dem Tag, von diesem Menschen und es macht keinen Sinn, da irgendwas dann da herauslesen zu wollen oder irgendwen zu verurteilen deshalb oder zu glauben, der Mensch hat nur das und das gegessen oder das alles gegessen. Es ist ja immer das eine oder andere Extrem. Ja, also ich glaube, weil ich halt auch so offen bin, obwohl du jetzt ja auch sagst, dass du diese Nachrichten auch kriegst.
Und ich mache eben eigentlich total wenig dazu. Also ich in der aktuellen Kommunikation bei mir auf Instagram geht es eigentlich nie um intuitives Essen. Also hin und wieder, wenn ich darauf angesprochen werde, so 2-mal im Jahr irgendwie, wenn es hochkommt, dann kommt da irgendwie eine Story dazu. Aber ich lebe es halt einfach für mich und es geht mir halt auch so sehr gut damit. Aber ich muss auch sagen, ich habe halt grundsätzlich meine Kommunikation auf Instagram halt einfach ein bisschen verändert durch meinen Berufsumschwung und so weiter und so fort. Aber ich finde das extrem gut und wichtig, wie es das du machst und auch, dass du versuchst eigentlich auch wirklich nie, und das finde ich auch so schwierig, nie irgendwie auch jemanden anzugreifen, weil irgendwie, glaube ich, fühlt sich ja immer irgendwer getriggert in jeder Aktion oder
ja, man kann es nie jedem recht machen.
Das total. Ist ja, und gerade bei solchen Themen, glaube ich, dass es einfach nur mehr ist, dass halt, was nicht, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich glaube halt einfach, dass gerade so rund um Essstörungen oder mentale Gesundheit oder auch so Selbstakzeptanzthemen, ja. Da gibt's ja auch, da habe ich mit der Leni, meiner Freundin und Yoga-Lehrerin, auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Da gibt's ein total gutes Buch, das mir jetzt wieder mal nicht einfällt. Ich verlinke es in den Shownotes und sag's dir nachher, wenn ich nachschauen kann, wo es darum geht, ob, sagen wir mal so, diese typische Größe 34, 36 über Selbstakzeptanz und Body Positivity sprechen darf, ja. Und dann denke ich mal wieder, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, also ich finde, es ist halt einfach immer so mit zweierlei Maß gemessen. Sicher tun sich die wahrscheinlich leichter in vielen Alltagssituationen. Klar, keine Frage. Aber ja, ich finde halt einfach trotzdem gibt's ja so viele, vor allem auch junge Frauen, die sich trotz einer Größe 34, 36 voll schlecht in ihrem Körper fühlen.
Total.
Und denen hilfst du halt wieder oder gibst du halt damit der Plattform.
Ja, ich muss auch sagen, dass das auch einer der Hinderungspunkte war, warum ich lange nicht über das Thema geredet habe. Weil das, ich kann mich auch erinnern, dass ich das damals eben mit meiner Ernährungstherapeutin, die eben auch sehr stark diesen Anti-Diet-Gedanken aufgegriffen hat und auch sehr viel über das redet. Und ich habe ihr halt auch einmal gesagt, ich würde so gern mehr über das Thema reden, aber ich komme mir oft so blöd vor, weil ich halt einfach sehr viele dieser Probleme, die halt mehrgewichtige Menschen haben, nicht habe und auch sicher niemals so nachvollziehen kann. Und ich will nicht, dass die Leute glauben, ja, die redet halt, aber die redet sie ja leicht. Und sie hat aber dann wiederum gesagt, es ist voll wichtig, dass mehr Leute über das alles reden. Und es ist außerdem habe ich ja auch ganz stark zum Beispiel unter der Diätkultur auch gelitten. Ich habe ja auch selber eine Essstörung gehabt. Das heißt, ich habe anders gelitten und sicher auch nicht in so einem argen Ausmaß, wie mehrgewichtige Menschen halt oft in unserer Welt diskriminiert werden. Aber ich versuche zum Beispiel auch ein Ally zu sein irgendwo und versuche auch viel mehr unterschiedliche Körper auf meinem Account zu zeigen und viel unterschiedliche Influencer zu zeigen, denen man einfach viel mehr eben eine Plattform geben muss, weil es ist halt auch einfach wirklich so, wenn man Instagram aufmacht, die Leute, die da vorgeschlagen werden, sind dünne, weiße, athletische, blonde Frauen. Also genau das, was wir sind. Und ich finde aber, dass es so viel mehr Leute gibt, die genauso wunderschön sind und die halt einfach auch so viel schlaue Dinge zum Sagen haben. Und ich finde, das ist halt das Schwierige am Instagram und auch an diesem Algorithmus, dass es halt genau das vorschlägt und sagt, ja, das ist das Normale. Aber das stimmt ja nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf der Welt, die alle so unterschiedlich schön sind. Und deswegen finde ich, also versuche ich das halt einfach auf meinem Account immer irgendwo mitzunehmen und zu teilen, so viel es geht. Und ich habe auch meinen eigenen Feed total diversifiziert. Das war eine der ersten Sachen, die mir die Ernährungstherapeutin damals gesagt hat. Schau, dass du unterschiedliche Menschen findest, die nicht so ausschauen wie du, die du cool findest, dann fühlst du dich mit deinem eigenen Körper irgendwann wohler, weil du, wenn du immer nur Leute folgst, die irgendwie so sind, wie du gern warst und die immer mit denen vergleichst, dann wirst du dich nie super fühlen und wenn du Instagram halt aufmachst, in deinem normalen Leben kannst du dich schon super fühlen, weil du siehst ja auf der Straße ganz viele unterschiedliche Leute, aber wenn du nur Influencer folgst, die halt irgendwie so ein komisches, also die halt so ein Körperbild vermitteln, das für die vielleicht auch nie erreichbar sein wird, dann wirst du niemals happy sein auf dieser Plattform. Und deswegen habe ich halt mein Feed auch voll diversifiziert und halt einfach geschaut, dass ich viel, viel coole Leute finde, die alle ganz unterschiedlich ausschauen und ja,
voll das gut. Ist auch voll wichtig. Voll der guter Tipp. Überhaupt, dass man immer wieder mal ein Wengerl da durchsortiert und aussortiert. Ja. Also bin ich ganz, ganz großer
Also vor allem gerade zum Beispiel auf TikTok und auf Instagram dieser That Girl Trend. Das ist für mich einfach auch sehr triggernd und das ist halt auch voll privilegiert, diesen Lifestyle, der da auch gelebt wird, meiner Meinung nach. Den kann sich nicht jeder leisten und den kann auch nicht jeder so leben. Und das muss man sich bewusst sein, einfach auch, wenn man diese Sachen konsumiert.
Das stimmt, hundertprozentig. Vielleicht nur eine letzte Abschlussfrage zu dem Thema Selbstakzeptanz. Ich merke selber hin und wieder und ich fühle mich eigentlich sehr wohl in meinem Körper. Aber letzte Woche habe ich meinen Freund gebeten, dass er kurz ein Foto von mir am Pool macht. Und er hat natürlich überhaupt nicht die Winkel drauf. Null. Und das Foto ist furchtbar geworden. Und ich weiß auch, dass ich so nicht ausschaue, dass es einfach ein schlechtes Foto ist. Mm. Aber das poste ich dann natürlich auch nicht. Mm. Ja? Ich fühle mich da nicht drauf wohl. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie ja, soll jetzt auch gar nicht wertend klingen, ja, aber ich glaube, keiner postet jetzt oder die wenigsten ein Foto, wo man sich halt überhaupt nicht hübsch oder wohl fühlt. Ja, es ist das Gleiche, es braucht ja nicht unbedingt nur auf den Körper bezogen sein. Ein Foto, wo man nur halb die Augen offen hat, weil man halt einfach nicht gescheit hingeschaut hat, wird man wahrscheinlich auch im Zweifel nicht posten oder die meisten halt nicht. Es gibt Accounts, die machen das voll cool und richtig gut und sind auch richtige Wohlfühl-Accounts. Wie gehst du damit um? Hast du auch manchmal die Situation, dass du dir denkst, boah, keine Ahnung, nein, das will ich jetzt nicht posten, da fühle ich mich nicht wohl. Da habe ich dann wieder eben so ein Thema mit Selbstakzeptanz.
Ja, absolut. Also das habe ich genauso. Und also manchmal, wenn ich mich aber dann trotzdem wohlfühle mit mir selber, dann poste ich halt auch oft einmal in meiner Story und schreibe dann so dazu, dass das halt jetzt nicht das Foto war, das ich jetzt posten würde, aber ich zeige es jetzt trotzdem her, weil ich schaue nicht cool aus. Oder ich freue mich eigentlich gar nicht drauf. Aber das ist halt einfach, man muss halt einfach so real sein und auch sagen, dass es wird bei dir genauso sein. Dieser eine Shot, der dann auf Instagram landet, dem gängen ungefähr 1 Million Fotos vor, die halt einfach echt oft schlecht sind. Mhm. Und auch mein Freund oder mein Mann, halt, ja, so, das ist schon mein Mann, der jetzt mittlerweile schon sehr lange mein Insta-Hubby ist und ja selber auch Instagram ist, schafft es manchmal, dass er halt keine guten Fotos von mir macht und dann habe ich halt auch ganz viele Fotos, die nicht cool sind. Ja, also es ist, kommt immer so auf meine eigene Stimmung dann drauf an, weil natürlich hat jeder mal Tage, wo er sich halt dann einfach auch überhaupt nicht wohl mit sich selber fühlt oder wo ich in der Früh aufstehe und mir denke so, boah, schaust echt nicht gut aus, oder? Da finde ich dann wieder so, da irgendein Zwack oder da irgendwas, was man an meinem Körper nicht taugt. Aber ich glaube, sich selber zu akzeptieren, heißt ja nicht, dass man sich jeden Tag so abgöttisch lieben muss und jeden einzelnen Teil. Es heißt generell nicht, dass man sich komplett von Kopf bis Fuß lieben muss. Aber Selbstakzeptanz heißt für mich einfach, dass ich alles irgendwo akzeptiere und dass ich mir für das aber trotzdem jeden Tag auch Liebe entgegenbringe und selber lieb zu mir bin. Einfach, das ist für mich das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich finde ja auch, Selbstliebe ist immer ein sehr großes Wort. Das weiß ich nicht, wer das jemals in seinem Leben sagen kann, dass er sich selber komplett liebt. Also ich nicht.
Keine West.
Ja, stimmt. stimmt. Aber sonst, es ist wichtig, dass man lieb zu sich selber ist und das ist dann halt irgendwie das auch und einfach die Dinge zu akzeptieren, wie man halt auch ist und dass nicht alles perfekt ist und wir sind alle nicht perfekt, aber es war eine Fahrt.
Das stimmt, das ist ein richtig guter Schlusssatz, aber ich habe tatsächlich jetzt noch was vergessen und zwar der eigentliche Schlusssatz sollte eigentlich dein größtes Learning bisher sein. Also das ist immer so meine Abschlussfrage. Was war dein größtes Learning bisher? Also du darfst jetzt nochmal sowas Tolles aus den Fingern ziehen.
Oh Gott, mein größtes Learning. Du meinst jetzt in Bezug auf...
du kannst das auf dein Leben wählen, du kannst das natürlich gern auf die Themen wählen, die wir heute durchbesprochen haben.
Also einerseits würde ich jetzt nur mal das vom Anfang aufgreifen, einfach mir selber zu vertrauen, auf mich horchen, auf meinen Körper horchen, ist eigentlich das Wichtigste in eigentlich fast allem in meinem Leben. Sei es jetzt, ob es jetzt um Hunger und Sättigung geht, aber auch meine Grenzen kennen und solche Sachen. Also ich glaube, auf meinen Körper horchen und auf mich selber horchen ist mein größtes Learning in den letzten Jahren.
Das ist sehr gut. Danke dir, Sophie, für deine Zeit und für deine Erfahrungen und dein Erzählen. War total schön, mit dir zu quatschen. Danke auch an euch fürs Zuhören. Ich finde, es ist eine ganz coole Episode geworden. Und wie immer freue ich mich über Sternchen auf Apple Podcasts oder Spotify. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss, liebe Sophie. Danke, dass ich dich besuchen habe dürfen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.